einfach unwiderstehlich. Der New Adult Podcast von Löwe Intens.
Herzlich willkommen zum Podcast einfach unwiderstehlich. Mein Name ist Caroline Wahl. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast begrüßen darf. Die wundervolle Jirsche Maisheit, die Hörbuchsprecherin von der Vielleicht-Reihe. Und heute sind wir ohne Kira und Michelle, aber ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, liebe Jirsche.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist ganz toll. Ich freue mich riesig.
Es ist einfach so toll, dass du die Bücher liest. Also du hast jetzt Band 1 vertont. Ich dachte, wir sprechen heute einfach mal ein bisschen über deinen Beruf insgesamt. Übers Hörbuch natürlich auch, weil ich finde das einfach so wahnsinnig spannend. Und wann hat man die Möglichkeit, irgendwie mit einer Hörbuchsprecherin über ihren Alltag zu sprechen? Vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen.
Das mache ich super gerne, aber ich wollte erst was loswerden. Und zwar herzlichen Glückwunsch zu diesem unglaublich tollen Buch, zu dem ersten Teil deiner Trilogie, zu diesem unglaublich schönen Hörbuch. Und vielen, vielen Dank, dass du mich ausgewählt hast. Wirklich, ich war ganz gerührt. Das war echt, ach, mir kommen die Tränen, wenn ich darüber nachdenke. So schön war das.
Ich muss das jetzt loswerden. Es ist nämlich so, meine Bücher bisher wurden noch nie vertont und bei der Vielleicht-Reihe war das das erste Mal. Und mich hat Lübbe Audio gefragt, wen ich mir denn vorstellen könnte. Ich wusste sofort, es muss Yeshim sein, weil ich habe damals von Brittany C. Sherry ein Hörbuch gehört und ich höre sehr, sehr viel Hörbücher. Und ich habe dieses Hörbuch gehört und ich musste weinen. Und ich musste noch nie bei einem Hörbuch weinen. Und dann wusste ich, wenn irgendwann mal in ferner Zukunft, in weiter Zukunft, mein Buch vertont wird, brauche ich Yeshim. Sonst funktioniert dieses Buch nicht. Ich freue mich unfassbar, dass du das Hörbuch vertont hast und dass du die Zeit dir genommen hast, wirklich.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Ich habe es mir auch schon angehört. Ich habe es komplett durchgehört und wir reden nachher drüber. Jetzt stell dich mal kurz vor.
Also, mein Name ist Jirsche Maisheit. Ich bin in erster Linie Sprecherin. Also, ich vertone alles Mögliche, nicht nur Hörbücher. Ich habe angefangen mit der Werbung. Ich habe ganz klassisch Werbespots gesprochen. Dann habe ich Synchron gemacht. Ich habe Games vertont. Ich habe Dokus, Eclair-Filme, Navigationssysteme, Telefonsysteme, alles, was man so besprechen kann, habe ich gemacht. Und auch Hörbücher, ja. Aber das hat tatsächlich erst so in den letzten Jahren komplett zugenommen und macht gerade so einen wahnsinnig tollen Weg nach vorne. Ich bin ganz überwältigt von diesem ganzen Angebot, was mir da entgegenprallt.
Ah, das klingt richtig gut. Okay, dann ganz kurz, das würde mich jetzt wirklich interessieren, wenn du sagst, du hast eigentlich ganz viele andere Sachen auch gemacht. Also, was machst du denn davon am liebsten oder präferierst du irgendwas?
Das kann ich so gar nicht sagen. Da gibt es gar keine Präferenzen, weil jede Art zu sprechen so ihren ganz eigenen Charme hat. Die Werbung hat zum Beispiel einen ganz anderen Ton. Da knallt es. Da muss man innerhalb von 30 Sekunden die Leute von dem Produkt überzeugen. Das hat dann sehr viel Wumms hinter. Dokumentationen sind sehr viel ruhiger und erklären einem eher was und nehmen einem mit. Und naja, Hörbücher sind natürlich so nochmal ein ganz eigenes Genre. Ich bin da sehr verträumt in Hörbüchern, ja. Das mache ich schon sehr gerne.
Wie lange machst du den Beruf insgesamt? Wie bist du dazu gekommen?
Eigentlich hat alles in Kinderschuhen angefangen, weil ich einen kleinen Kassettenrekorder immer hatte und da Kassette um Kassette meine Stimme aufgenommen habe. Und zwar habe ich Geschichten erzählt, ich habe gesungen, ich habe irgendwelche Weihnachtsshows vorbereitet, ich habe Witze erzählt, ich habe imitiert und alles, was mir so einfiel, habe ich da auf diese Kassetten aufgenommen. Das hat mich eigentlich immer begleitet, bis ich dann Kommunikationswissenschaft und Linguistik studiert habe. Und das war schon sehr theoretisch für das, was ich jetzt in der Praxis ausübe. Und da haben wir echt viel gelernt, ja, technisch auch. So, wie funktioniert Sprache? Wo sind die Tonhöhen? Wie sehen Frequenzen aus? Oder auch der ganze Sprechapparat, Kehlkopf, Stimmlippen, das Gehör und so weiter. Das ist alles durchgenommen worden. Und dann war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann ich auch wirklich vorm Mikro lande.
Und wie hat das dann geklappt? Wie hast du deinen Fuß in die Tür bekommen? Weil im Verlagswesen ist es schon so, dass man da so viele Möglichkeiten hat, reinzukommen, aber es ist wirklich schwierig, Fuß zu fassen. Also man muss sich wirklich durchbeißen. Oder vielleicht kennt man einfach nur diese 10, 20 Bekannten und es sind eigentlich eine Bandbreite an tausend von Leuten, die irgendwo irgendwelche Werbung sprechen, ja.
Also in meinem ganz persönlichen Fall war es so, dass ich direkt nach dem Studium ein Praktikum bei RTL gemacht habe in Köln. Das hat mir schon wahnsinnig viel gebracht, weil ich da an die richtigen Leute geraten bin und extrem viel mitnehmen konnte an Erfahrungen. Und bei der erstbesten Gelegenheit, die sich mir bot, habe ich mich einfach vors Mikro gedrängelt, weil etwas vertont werden musste und es war niemand da. Und ich meinte, hallo, hier, Praktikantin, ich kann das auch. Und habe dann eine Mini-Aufnahme hingelegt, die aber irgendwie ganz gut ankam, glaube ich. Und dann bin ich zurück nach Berlin und habe Sprachregie geführt bei so Produktionen wie zum Beispiel Nachmittagsformate auf ProSieben und RTL und Sat.1 waren das. Und da war ein gewisser Mario Hasac, ein ganz toller, treuer Freund und Kollege von mir, der sprach und ich führte Sprachregie und ich hatte so ganz bestimmte Vorstellungen, wie ich wollte, dass er den Satz formuliert. Und dann habe ich ihn, glaube ich, ein bisschen genervt und irgendwann meinte er, wenn du so genau weißt, wie das läuft, dann komm vor und mach's selbst. Und ich dachte, okay. Und bin hin und habe mit ihm zusammen tatsächlich so eine CD aufgenommen. Und damit bin ich dann losgelaufen.
Okay, richtig gut. Du hast dir das dann wirklich erobert, also deine Stelle da.
Ja, ich bin überall reingestolpert. Ich wollte das dann unbedingt und habe mich wirklich mehr oder weniger reingedrängelt, ja. Ich wollte gehört werden.
Ja, aber ich glaube, das ist der Punkt. Also dieses unbedingt wollen, dann findet sich der Weg. Also wenn du sagst, von Kinderschuhen an wirklich das gemacht und dann auch immer daran, also das Ziel vor Augen gehabt und immer versucht, da hinzukommen, das irgendwann klappt das dann doch. Also ich glaube, dieses Durchhaltevermögen ist ein wesentlicher Bestandteil. Also es hört sich zumindest danach an.
Ja, und die positive Energie. Ich finde das auch wahnsinnig wichtig. Ich finde, wenn man so ein echt gute Laune Mensch ist, der sich so schnell auch nicht zurückweisen lässt oder wenn, dann halt aber auch damit klarkommt, Kritik einstecken kann und trotzdem noch irgendwie lächelt, dann ist das sehr viel wert, glaube ich, so in egal welchem Beruf, einfach positiv zu bleiben.
Also hast du dir quasi die Kritik zu Herzen genommen und dann irgendwie verarbeitet und dann wieder...
Wenn Kritik kam, dann ist die auch durchaus berechtigt gewesen, außer jetzt irgendwelche eigenartigen Formulierungen, mit denen ich eh nichts anfangen kann. Aber Kritik habe ich immer angenommen und sie irgendwie verwendet oder verinnerlicht und dann mich dann wieder weiter vorgeschlagen.
Willst du vielleicht ein bisschen erzählen, also was du genau als Hörbuchsprecherin eigentlich machst? Also wie kann man sich das vorstellen, wie bekommst du eigentlich eine Anfrage? Wie kommst du an deine Projekte?
Also ich arbeite ja mit vielen Verlagen zusammen und die schreiben mich entweder direkt an oder ich bekomme die Anfrage von einem Studio, in dem aufgenommen wird und dann hat der Verlag halt das Studio angefragt und das Studio dann wiederum mich. Ja, so läuft das eigentlich schon seit 2 bis 3 Jahren ziemlich fest.
Ja, erzähl mal, also du hast dann dein Projekt, es geht dann eine Woche wahrscheinlich, immer so ein Hörbuch einlesen ist ungefähr eine Woche, oder?
Genau, das kommt total auf die Seitenzahl an. Wir gehen immer von etwa 100 Seiten pro Tag aus. Und wenn du 500 Seiten hast als Buch, dann hast du halt 5 Tage. In deinem Fall waren es knapp 520 Seiten, glaube ich. Und wir haben von vornherein 6 Tage eingeplant. Vor allem, weil das eine sehr heiße Woche war. Und ich habe es ja auf Instagram durchaus auch dokumentiert. Ich bin geschmolzen im Studio und das war irgendwie, ich habe 70, 80 Seiten gelesen und dachte so, ich zerfließe jetzt mal. Ich kann gerade nicht mehr.
Es ist echt, also ich habe mir das vorgestellt, in dieser engen Kabine, wo du dann da drin und ohne, boah, nee, furchtbar. Das tat mir so leid, aber man merkt es wirklich nicht. Keine Sekunde an irgendeiner Stelle. Also das ist ja echt Wahnsinn, wirklich. Aber vielleicht noch ganz kurz, um nochmal zurückzukommen, wenn du dann das Projekt bekommst, also wenn du sagst Skriptseiten, du bekommst es dann vorab zugeschickt, oder?
Ja, richtig, genau.
Und liest du es dann einmal komplett durch? Oder wie läuft es?
Ja, genau. Ich kriege das Skript rechtzeitig zugeschickt und rechtzeitig bedeutet also mindestens 1 Woche vorher. Gerne noch früher, aber 1 Woche ist deswegen okay, weil ich mir die Aufnahmezeit genauso vorstelle für die Vorbereitungszeit. Das heißt, ich lese so an die 70, 80 Seiten pro Tag und bereite diese vor und habe dann in der vorherigen Woche sozusagen das Buch einmal komplett durchgelesen und markiert an allen Stellen und Betonungen, also alles Mögliche da rein gekritzelt und dann geht's in die Aufnahmewoche.
Ja, was kritzelst du denn da rein? Ich habe gesehen, du hattest eine Bandbreite an verschiedenen Stabilo-Stiften. Das waren ja alle Farben dabei. Also welche Farbe steht für was und wie machst du das?
Ich glaube, ich bin so die größte Stabilo-Marker-Kundin, die sie haben, weil ich da wirklich alle Farben habe. Und jede Farbe ist eine Figur. Der Dialog ist dann immer markiert natürlich. Sobald die Figur spricht, hat sie ihren eigenen Farbton. Ich lege mir immer eine Legende an, wo ich die Figuren kurz beschreibe. Das passiert im Laufe des Skriptes, weil ich sie ja auch erst kennenlerne, während ich die Seiten lese. Und dann kommt immer mehr dazu. Also vom Aussehen bis hin zu Charaktereigenschaften ist alles dabei. Und dann habe ich für eine Figur, die in einer bestimmten Farbe dort steht, immer gleich den Menschen im Kopf und kann mich dann hineinversetzen und mache dann die entsprechende Stimme dafür.
Das ist der Wahnsinn. Also ich kann das jedem wirklich ans Herz legen, vielleicht jetzt zu hören, nur deswegen, weil ich habe das unfassbar gefeiert, mich da fallen zu lassen in dem Hörbuch, weil Gabriella, Joanna und Carla, diese drei Protagonistinnen, die sind wirklich so unfassbar verschieden. Und du hast es geschafft, also diesen drei jungen Frauen irgendwie den Charakter so einzufangen. Also das ist brutal gut gewesen, wirklich.
Dankeschön. Ach, das freut mich sehr.
Gabriella ist ja der Sonnenschein, Joanna so ein bisschen die Kühle und Carla einfach diese flippige Figur. Und alle drei sind höchst unterschiedlich, aber auch nicht nur das, sondern auch die männlichen Figuren. Also ich finde auch die männlichen Figuren, auch die Oma. Also jeder hat wirklich diesen Charakter bekommen. Ich fand das richtig gut.
Du hast das einfach so gut vorgelegt, dass ich da gar nicht anders konnte.
Nee, das ist nochmal was anderes. Das lasse ich nicht gelten. Was mich interessieren würde, ist, also du hast ja schon verschiedene New Adult Bücher gesprochen. Also was unterscheidet sich denn also bei den Aufnahmen eines New Adult Romans zu anderen Genres? Also auch für dich?
Ich kann diese Frage gar nicht so perfekt beantworten, wie es jetzt bilderbuchmäßig wäre. Ich glaube, New Adult ist eher so eine Einstellungsfrage, gar nicht unbedingt eine Genrefrage, weil Fantasy oder Sci-Fi kann durchaus auch New Adult sein. Es geht vielmehr um die Protagonisten, um die Art zu denken, aus dem Leben gegriffen, Probleme zu behandeln, Einstellungen zu hinterfragen, die erste Liebe oder der erste Sex und der erste ernsthafte Krach oder naja, so Dinge, die wir alle durchmachen im Alter von, ich weiß nicht, Anfang 20 bis Anfang 30, da passiert so viel. Und das ist bei New Adult echt ganz deutlich zu spüren und irgendwie auch wunderschön, wie ich finde, da durch diese verschiedenen Etappen eines Lebens zu stolpern.
Ich finde, was ich so faszinierend daran finde, also ich meine, wenn man schon drüber redet, aber auch so, wie ist es für dich, erotische Szenen zu lesen? Also es würde mich jetzt echt mal interessieren. Ich glaube, man hat immer so eine Vorstellung im Kopf und wenn man jetzt mit der Person dahinter spricht, ist es für dich unangenehm oder ist es für dich was ganz Normales, weil das gehört ja zum Buch dazu? Also es würde mich wirklich interessieren.
Also erstmal, ich finde Sexszenen, erotische Szenen gehören nicht nur zum Buch dazu, sie gehören zum Leben dazu. Und das ist, wie ich finde, auch etwas Wunderschönes und auch etwas sehr Gesundes und eigentlich total schade, dass das so dermaßen tabuisiert wird. Ich finde das sehr wichtig und habe überhaupt keine Probleme damit, diese Szenen zu sprechen. Ganz im Gegenteil, es macht ja auch was mit mir. Ich bin dann genauso aufgeregt und werde ganz rot und werde ganz hibbelig, wenn dann diese Szene kommt und kann mich da so richtig reinlegen, im wahrsten Sinne des Wortes, und rase dann durch diese erotische Szene durch. Doch, das ist sehr schön.
Gut, fand ich jetzt eine schöne Antwort. Um nochmal bei vielleicht jetzt zu bleiben, gibt es Szenen, die dir besonders aufgefallen sind oder die dir besonders gut gefallen haben?
Ja, natürlich. Ich will da jetzt gar keine einzelnen Szenen rauspicken, weil das gesamte Buch so warm geschrieben worden ist. Liebe Frau Wahl, das hast du wirklich toll gemacht. Das nimmt einen ja wirklich mit. Ich finde diese drei Figuren so bezaubernd. Ich freue mich auch so extrem auf Carla und fast noch mehr auf Joanna. Die haben alle ihre eigenen Päckchen und Geschichten. Und die hast du ja auch echt unglaublich gut angelegt. Das bietet wahnsinnig viel Potenzial. Ich bin jetzt schon sehr heiß drauf. Gabriella selbst ist so ein extrem warmer Sonnenschein, der mich in vielen Punkten deswegen an mich selbst erinnert hat, weil ich ja auch diesen türkischen Background habe, wie du vielleicht weißt. Dieser Kontrast zwischen Deutsch und Türkisch oder dann meinetwegen Deutsch und Brasilianisch, der ist mir durchaus bekannt. Und auch als das, was du beschrieben hast, dieses erstmal mürrische Auftreten der deutschen Bäcker, die dann da irgendwie eine komische Miene am Start haben, nur weil man mal freundlich fragt, ob man da mal rein dürfte. Oder das Essen, mit dem du die ganze Zeit spielst, die Gefühle, die dabei entstehen. Und eine Szene, die ging mir besonders unter die Haut, und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so spoilern darf, aber es gibt einen ganz bestimmten Sonntag. Dieser Sonntag von Mathildas Tod, das ist die Schwester von Joanna. Und da lässt Gabriella Joanna ja komplett in Ruhe, außer dass sie ihr kleine Pau de Queijo backt oder kocht oder vorbereitet und die vor die Tür legt und mit so einem kleinen Zettelchen verseht, dass sie an sie denkt. Das fand ich sehr, sehr bezaubernd, ja. Das hat mich sehr bewegt. Oder generell alles Emotionale. Ich fand auch diese etwas holprige Umarmung der drei Mädels im Flur sehr, sehr bezaubernd. Die Begegnung mit Anton sowieso, und zwar Begegnung Nummer 1, Begegnung Nummer 2, alle anderen Begegnungen auch, die sind irgendwie immer sehr geladen gewesen. Und Vovo ist toll, die habe ich ja auch geliebt. Ich liebe sowieso diese alten, weisen Frauen, die einem so das Leben erklären. Das ist toll. Und naja, die Begegnung mit dem Vater.
Also emotionale Szenen, das sind auch die Szenen, die dich auch wirklich mitnehmen und die auch Spaß machen, wenn das jetzt sowas ist wie mit 36 Grad, dann ist es manchmal einfach schwer, wahrscheinlich insgesamt zu lesen, oder?
Also du meinst wahrscheinlich, ob ich einzelne Szenen habe, die mir so schwer fallen, dass ich sie nicht anständig performt bekomme vielleicht?
Genau, also oder zum Beispiel, ich meine, was mich jetzt interessieren würde, wenn du hast ja auch zum Beispiel jetzt mal abgesehen von New Adult, also wenn du sagst Fantasy oder Science Fiction oder sagst du bist einfach ein Mensch, den alle Geschichten irgendwo catchen, weil du überall diesen Kern findest oder siehst oder weil du dich dann so einarbeitest in den Text, dass du die Leidenschaft dahinter irgendwie entdeckst und dann sagst, okay, das ist einfach eine, oder gibt's irgendwie Geschichten, die dich überhaupt nicht ansprechen, also aus persönlicher Perspektive?
Also es ist eher Ersteres. Jede Geschichte entwickelt sich zu meiner Geschichte, weil ich mir die Hauptfigur zu eigen mache. Also ich bin dann diese Hauptprotagonistin für diese Woche und ihre Geschichte erzähle ich dann und zwar zu 100%. Ob mich persönlich dieses Thema jetzt interessiert oder nicht, ist total nebensächlich, weil ich für diesen Moment in dieser Geschichte mit meiner Realität sozusagen bin. Und dann ist das selbstverständlich, dass die genauso viel Wert hat wie eine, die ich sonst wahnsinnig gerne lesen würde.
Ich finde, das merkt man auch, wenn man dir zum Beispiel folgt auf Instagram. Ich habe immer das Gefühl, du lebst dann diese Geschichten wirklich auch. Also auch, du bist dann auch wirklich dabei, egal ob das jetzt Fantasy ist oder Science Fiction oder so. Ich habe echt immer das Gefühl, man kriegt dann wirklich mit, dass diese Geschichte, wie du sagst, deine eigene dann geworden ist. Einfach dadurch, dass du dich so intensiv mit ihr befasst. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja, so ist es auch, weil ich weiß gar nicht, ob das auf Instagram auch so rauskommt. Ich habe, wenn ich so intensiv eine beziehungsweise dann ja zwei Wochen, also zweimal das Buch gelesen habe und mich mit diesen Figuren auseinandergesetzt habe. Ich beschreibe das ja immer so, dass sie bei mir einziehen im Kopf. Das ist tatsächlich so, dass diese ganzen Figuren einen Platz haben in mir und dann ja immer wieder raussprudeln, sobald sie was sagen dürfen. Und wenn so eine Hörbuchaufnahme dann durch ist, ich falle dann tatsächlich in so ein Loch, weil diese Figuren mich dann wieder verlassen. Und ich vermisse sie dann erstmal. Ich habe dann ein Wochenende, in dem ich diese Figuren irgendwie wieder gehen lassen muss. Das fällt mir sehr schwer, weil ich sie ja alle lieb gewonnen habe. Manchmal weine ich sogar noch.
Das klingt auf jeden Fall richtig schön. Ich finde es so super faszinierend, dass du einfach so eine Bandbreite hast. Hast du, was ich jetzt mich auch ein Stück weit gefragt habe, weil du sagst, in den letzten 2-3 Jahren hat sich's auch irgendwie verstärkt mit den Anfragen. Hast du Corona auch gemerkt? Ich selbst höre fast doppelt so viel Hörbuch. Ich weiß nicht, ob es jetzt an Corona lag, aber ich habe das Gefühl, es hat sich extrem vermehrt. Hast du das Gefühl, dadurch hat sich was verändert?
Ja, definitiv. Ich habe ja schon gesagt am Anfang, dass ich eigentlich aus der Werbesprecherei komme. Mit Corona ist die Werbung komplett eingebrochen. Ich habe plötzlich gar keine Jobs mehr gehabt und habe da so 2 Monate vor mich hingewartet und wurde schon leicht nervös, weil so gar kein Einkommen natürlich schwierig ist auf Dauer. Und dann war das, als hätten sich die Verlage abgesprochen oder ich weiß gar nicht, was genau passiert ist. Das Hörbuch natürlich ist auch angestiegen, die Anfragen ans Hörbuch selbst sind schon sehr rasant angestiegen, aber auch an mich. Also ich war ganz erstaunt und überwältigt, dass jetzt so hintereinander weg die Fragen kamen. Und jetzt hatte ich aber auch noch das große Glück, gleich zu Beginn über den Lux Verlag war das wirklich diese Hammerbücher zu bekommen. Und ich glaube, ich habe mir so ein paar Freunde gemacht, einfach weil das ganz gut funktioniert hat mit diesen Büchern. Ich habe das, glaube ich, ganz okay gemacht. Und zeitgleich habe ich Instagram gestartet zu Corona-Zeiten. Jetzt gar nicht so sehr, weil ich mir da irgendwas Großes erhofft habe, sondern ein kleines bisschen aus, ja, so. Ich muss doch irgendwie meine Kreativität ausleben. Ich mache jetzt mal was und habe diesen Kanal eröffnet. Also der ein oder andere kennt mich jetzt und das ist so ein toller Austausch. Und ich gebe ja wahnsinnig viel Einblicke in mein Sprecherleben und lass Leute dran teilhaben und lass einblicken und mache über meine Hörbuchvorbereitungen und über Figuren, erzähle wahnsinnig viel und nehme die Menschen mit. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass da einfach so eine hohe Anfrage ist und ein Interesse an meiner Arbeit, an meiner Person als Sprecherin.
Ja, das ist eben der Punkt. Ich freue mich ja auch, dass du jetzt heute hier im Podcast bist, weil man hat so selten die Möglichkeit, diesen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und ich finde ja auch, also wie gesagt, das war bei mir genau dasselbe. Ich hatte dann auch dieses Hörbuch gehört von Brittany C. Sherry und habe deinen Namen notiert. Und ich bekomme unzählige Markierungen, Verlinkungen, Nachrichten, halt vor allem auch, dass du das so toll liest. Und ich habe auch von anderen Autorinnen Nachrichten bekommen. Also sie haben mir geschrieben, wenn ihr Buch irgendwann vertont wird, wollen sie auch Yeshim haben. Also das ist wirklich total irre. Das spricht einfach so für deine Arbeit.
Boah, das ist echt Wahnsinn. Ich freue mich natürlich riesig, aber ich bin noch in so einer leichten Schockstarre, weil ich gar nicht glauben kann, dass das wirklich so ist. Ich denke mal, wieso? Ich lese doch einfach nur ein Buch. Was ist los?
Du machst deinen Job sehr, sehr gut. Alle sind begeistert. Und ich denke einfach von allen Autorinnen, es gibt so eine Bucketlist, die man hat innerlich. Ich weiß nicht, die ist bei jedem unterschiedlich. Du hast vorhin auch schon den kulturellen Hintergrund bei dir angesprochen oder bei Gabriella. Ich habe einen osteuropäischen Background auch noch. Und bei mir ist es so, ich habe bei meiner Bucketlist steht ganz oben, dass mein Buch auf Russisch also auch übersetzt wird. Das ist so, dass meine Oma das noch irgendwann lesen kann. Das ist so mein Wunsch, dass meine Oma meine Bücher lesen kann. Deswegen diese Bucketlist, da war das Hörbuch ist immer. Ich glaube, ich habe mit so vielen geredet, immer, das Hörbuch ist immer ganz, ganz weit oben. Und dieses Gefühl, also ich persönlich habe dann natürlich, als es erschienen ist, sofort mir das Hörbuch runtergeladen und angehört. Und es war, ich habe es auch schon im Livestream gesagt und auch auf der Lesung und so, es ist wie ein neues Buch. Ich habe mich gefühlt, als würde ich ein fremdes Buch anhören. Und das ist sowas Besonderes. Und ich finde es so faszinierend. Also du machst daraus auch ein Stück weit eine andere Geschichte. Das klingt ganz komisch, aber während ich geschrieben habe, habe ich mir das auch anders gedacht. Also andere Betonungen tatsächlich. Also dieses Betonungen, was du vorhin auch angesprochen hast. Sprache macht wirklich ganz viel aus. Je nachdem, wie man einen Satz liest. Ich finde das so faszinierend. Also wenn man jetzt sagt, du bist schön oder du bist schön oder vor allem im Deutschen habe ich das Gefühl, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und du hast es irgendwie auf eine ganz andere Art gelesen, als ich das im Kopf hatte beim Schreiben. Und dadurch das dann zu hören, also wie du das dann umgesetzt hast, war dann wie so ein neues Buch, also eine neue Geschichte, weil ich dann dachte, ah, ja, so kann man das auch lesen. Richtig faszinierend.
Also konntest du zeitweise vergessen, dass das dein Buch war?
Ja, total.
Und hattest das Gefühl, oh, das ist aber ein schönes Buch.
Das klingt wirklich absurd, aber genau so war das. Ich habe teilweise auch an Stellen gelacht, wo ich habe wirklich das Buch mit meiner Lektorin Sarah damals umgewälzt, von vorne bis hinten. Ich habe es bestimmt 40 Mal gelesen. Also ich habe Sachen gekürzt und hier und da und alles. Und ich habe gedacht, okay, da kann mich jetzt nichts mehr überraschen. Aber dadurch, dass du es anders gelesen hast, war das wie ein neues Buch.
Und das war auch durchweg okay für dich, also anders zu betonen, als du es dir vorgestellt hast und somit die Geschichte in eine Richtung zu lenken, die du vielleicht in dem Moment nicht erwartet hast, das war okay? Oder hast du schon gedacht, oh, das hätte ich jetzt hier aber anders gemacht?
Also es gab ein, zwei Stellen, wo ich gedacht habe, das hätte ich anders gemacht, aber tatsächlich fand ich deine Lösung besser, aber was du geschafft hast, ist, also Anton ist ja ein sehr, sehr grimmiger und griesgrämiger Charakter und man versteht nicht so ganz, was eigentlich dahinter steckt. Und ich finde, wenn man das liest, also ist mir jetzt auch aufgefallen, als ich jetzt auch nochmal drüber geguckt habe, über den Anfang, da kommt er schon sehr harsch und hart rüber. Und wenn man es nur liest und in seinem Kopf dann liest, kann es passieren, dass man ihn vielleicht sehr unsympathisch findet. Also so ging es dann mir beim Lesen, dass ich das Gefühl hatte, oh je, ich verstehe schon, wenn dann ein, zwei sagen so, oh, das ist jetzt nicht mein Typ, weil er kommt schon sehr, sehr hart rüber. Du hast ihn schon am Anfang direkt weicher gemacht durch die Betonung und das fand ich so gut. Weil wenn man, glaube ich, das Hörbuch hört, dann kommt er gar nicht so unsympathisch rüber und das ist dann schon mal ein Vorteil. Wenn man nicht weiß, man kann ja nicht in seinen Kopf reingucken, dann denkt man irgendwie, er ist irgendwie so ein bisschen ein schwieriger Typ, aber eigentlich hat er das Herz am rechten Fleck und ist ein wirklich grundehrlicher, netter Mensch, aber er wirkt halt irgendwie so ein bisschen schrullig.
Deswegen sind diese Vorbereitungszeiten auch wahnsinnig wichtig. Also ich muss unbedingt, bevor ich in das Hörbuch reingehe, in die Aufnahmen, muss ich es gelesen haben, um zu wissen, was ist die Geschichte dieses Menschen? Warum ist er so, wie er ist? Wenn ich ihn von Anfang an einfach nur mürrisch mache, ohne zu wissen, was eigentlich seine Hintergründe sind, dann könnte genau das passieren, was du jetzt erzählt hast kurz. Und dadurch, dass ich also am Ende schon wusste, was mich da erwartet oder was uns alle erwartet, hatte ich gleich diese etwas weichere Art des Mürrischseins.
Ja, genau, und ich finde, das hast du echt wunderbar gemacht. Ist es für dich dann auch immer klar, wie eine Figur ist? Oder hast du schon mal irgendwie, ich weiß nicht, Kontakt gehabt und dann nochmal nachgefragt, wie irgendwas gedacht ist oder so?
Nein, das nicht. Also die Figuren sind mir immer klar, sobald ich das Buch einmal gelesen habe. Dann habe ich sie auch komplett verstanden. Ich frage inhaltlich eigentlich nie nach. Es erklärt sich ja von selbst. Ich vertraue so ein bisschen auf meine Interpretationsinstinkte, nenne ich es jetzt einfach mal. Und lasse mich da genauso leiten, wie ihr euch dann auch leiten lasst, wenn ihr die Geschichte hört. Also für mich ist das dann genau das Gleiche. Ich lasse mich einfach fallen und es läuft. Ich frage eher nach, wenn es so bestimmte Aussprachen gibt, die ich nicht rausfinde, von denen ich aber weiß, dass die Autorin oder der Autor das genau weiß, dann frage ich einmal nach.
Aber das ist ja echt wirklich spannend und auch einfach so ein spannender Einblick in deinen Alltag. Also, wie viele Bücher vertonst du dann im Jahr?
Ich hatte es fürs letzte Jahr ausgerechnet, da waren es 30. Ich glaube, dieses Jahr knacke ich die sogar. Ich müsste mal gucken. Also momentan ist mein Kalender tatsächlich bis Anfang Dezember ausgebucht. Ich glaube, da kommen ein paar zusammen, ja. Ich werde das wieder veröffentlichen, wie viele es denn wieder waren am Ende des Jahres. Ich freue mich schon, da sind echt wieder gute Sachen mit dabei.
Ja, ich habe es schon gehört.
Wenn du sagst, dass das das erste Mal war, dass du ein Hörbuch vertont bekommen hast, ist das auf so einer Skala von 1 bis 10, wie aufregend ist das? Was passiert da in einem?
Also 1000. Ich glaube, man kann es gar nicht mehr betonen, wie aufregend das ist. Also ein Hörbuch ist, wie gesagt, Bucketlist ganz weit oben. Ich denke, es gibt da noch so ein, zwei Sachen wie Filmrechte verkauft bekommen oder sowas.
Ja, ist auch nicht schlecht. Und wie lange hast du gebraucht, um dein Hörbuch dir anzuhören? Musstest du dir irgendwelche Stellen doppelt und dreifach anhören?
Nee, ich habe von vorne bis hinten ohne Unterbrechung angehört. Ich habe einmal, glaube ich, gespult. Ich wollte nämlich wissen, wie du also eine meiner Lieblingsszenen gelesen hast. Da war ich sehr gespannt drauf. Und dann habe ich dahin gespult, weil ich mich darauf so gefreut habe. Das war so lustig, weil ich hatte ja eine Lesung in Stuttgart und ich fand das echt so eine schöne Idee, weil da kamen Leserinnen hinterher und haben gesagt, ich soll ihnen also das Buch signieren und dann hinterher ein Herzchen an eine Szene oder an ein besonderes Kapitel malen, was mein Lieblingskapitel ist oder meine Lieblingsszene, damit sie das dann auch wissen. Und das fand ich so eine schöne Idee. Und ich habe das Herzchen gemalt an die Stelle. Und zwar ist es, sorry für den Spoiler, aber das ist die Stelle, wo Anton und Gabriella tanzen, aber nach der Hochzeit.
Ja.
Es gibt ja so einen Moment, wo sie tanzt, dann einen Moment, wo er mit ihr tanzt.
Hm.
Aber ich fand diese Tanzszene bei der Hochzeit, ich weiß nicht wieso, ich mag die unwahrscheinlich gerne. Diese ganze Stimmung, das ist so diese, wo das auch hinführt und was ist dieser Moment zwischen den beiden. Also die Szene zwischen den beiden mochte ich wirklich gerne. Und dann habe ich da hingespult, um zu gucken, wie du das gelesen hast. Apropos Lieblingsszene, also ich glaube, das ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, dass du vielleicht was Kleines vorliest, weil wir haben immer im Podcast, dass jemand vorliest. Also in der ersten Folge habe ich eine Szene. Ich habe tatsächlich die erste Begegnung zwischen Anton und Gabriella vorgelesen.
Ja.
Dann hatte Michelle schon ihre Szene. Ja, schön, was liest denn du für uns heute vor?
Ich habe mir eine Szene ausgesucht, die findet im 7. Kapitel statt. Und das ist die erste, zweite Begegnung von Anton und Gabriella. Ich fand die sehr entzückend. Ich konnte das sehr gut nachempfinden, wie es ihr dabei geht. Und mir stockte auch kurz der Atem. Und ich dachte, ach du lieber Himmel, jetzt ist er da. Das war schon sehr aufregend, ja. Das Kapitel fängt ja damit an, dass also Gabriella zum ersten Mal dort bei Leckerste hereinstiefelt und diesem Till begegnet, der sie einmal komplett durchführt. Und wir haben jetzt Raum 1 hinter uns gelassen, Raum 2 hinter uns gelassen und jetzt kommt also besagte Szene. Viel Spaß! Staunend sah ich mich um, während Till mir die Gegebenheiten erklärte. Alles wirkte so ordentlich und perfekt organisiert und ich hatte selten einen saubereren Arbeitsplatz gesehen. Ein bisschen hatte die Einrichtung was von einer Filmkulisse. Alles war an seinem Platz, die Töpfe verstaut, die Ablagen leergeräumt, auch wenn es dadurch etwas kahl wirkte. Mit der Handfläche deutete Till auf einen Nebenraum, vor dem ein kleiner Lieferwagen parkte, wie ich mit einem Blick durchs Fenster feststellte. Morgens findet im Lager meistens die Warenanlieferung statt. Da muss ich mal schauen, ob wir dich dazu einteilen. Wir kontrollieren die Bestellungen und die Qualität, weil wir es uns auf die Fahnen geschrieben haben, nur mit den Besten zusammenzuarbeiten. Das fängt bei der Lieferkette an. Mein Gesicht musste meine Verwirrung wohl widerspiegeln, denn er drosselte sein Tempo und fügte hinzu, »Beste Ware beginnt bei der Aufzucht der Tiere.« Obwohl ich bereits den Mund öffnete, um von meinem familiären Hintergrund zu erzählen, hielt ich jedoch inne und besann mich eines Besseren. Wir achten auch auf Nachhaltigkeit und schauen, dass wir so wenig wie möglich wegwerfen. Nach dem Champions League-Finale vor ein paar Jahren gab es Beschwerden, weil man über 200 übrig gebliebene Hummer aus den Logen des Stadions entsorgt hat. Oh, wow. Okay. Sonderwünsche des Kunden werden natürlich berücksichtigt, aber wenn möglich, kochen wir sehr genau auf die geplante Personenanzahl, sodass selten was weggeschmissen wird. Und falls doch noch was übrig bleibt, freuen sich die Mädels und Jungs aus dem Service darüber. Bei jedem Wort leuchteten Tills Augen ein bisschen mehr und ich konnte die unbändige Freude an seiner Arbeit förmlich in jedem Satz spüren. Und das hier ist unser heutiger Arbeitsplatz, sagte Till und öffnete die Tür zur dritten Küche. Zuerst sah ich einen breiten Rücken, der in einer ähnlichen dunkelgrauen Uniform steckte wie die, die ich trug. Dann fiel mein Blick auf die Frisur, das kürzere Haar an den Seiten. Das ist Toni, der für dich verantwortlich ist, sagte Till jetzt. Aber ich hatte das Gefühl, als hätte jemand meine Ohren auf Durchzug gestellt. Was er von sich gab, kam zwar in meinem Gehirn an, wurde aber dort nicht wirklich verarbeitet. Plötzlich schlug mein Herz schneller und eine dunkle Ahnung stieg in mir auf, die ich mit einem kurzen Kopfschütteln und mehrfachem Blinzeln zu unterdrücken versuchte. Nein, das wäre ein viel zu krasser Zufall. Das wäre völlig absurd. Nur weil wir im selben Flieger gesessen hatten, musste es nicht gleich bedeuten, dass er hier arbeitete. Zumal ich ihn nicht auf dem Flug nach München gesehen hatte. Aber was hieß das schon? Hatte er nicht in der Nähe des Gelds herumgestanden? Ich zwang mich einmal tief durchzuatmen, wappnete mich darauf, dass ich mir die Ähnlichkeit nur einbildete. Gleich würde er sich umdrehen und... In diesem Moment wandte sich der Koch, Toni, tatsächlich um und mein Herz blieb stehen. Mein Gehirn setzte aus und jeder eben noch aufkeimende Gedanke wurde gekappt. Er war es. Anton. Nein, 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 nein. Mein Sitznachbar aus dem Flugzeug, an dessen Schulter ich eingeschlafen war, der so abweisend distanziert und gleichzeitig so unverschämt attraktiv gewesen war. Nach seiner Entschuldigung hatte sich alles verändert und dann? Meine Wangen flammten bei der Erinnerung an den Fastkuss auf, der in den letzten Tagen viel zu häufig in meinen Träumen aufgeblitzt war. Unmöglich, das konnte nicht sein. Jetzt fielen mir wieder Carlas Worte ein. Toni, 22 Jahre alt, griesgrämig. Anton. Toni wohl sein Spitzname. Oh Mann, welcher normale Mensch hätte da eins und eins zusammengezählt? Aber er war es tatsächlich. Er stand leibhaftig vor mir, den Blick noch immer auf die Schüssel zwischen seinen großen Händen gerichtet, ganz in seine Arbeit vertieft. Jeder Herzschlag dröhnte unnatürlich laut in meinen Ohren, als ob ein Verstärker eingeschaltet wäre. Noch hatte Anton mich nicht gesehen. Kurz überlegte ich, ob ich mich einfach umdrehen und gehen könnte. Aber das war eine ebenso kindische Reaktion wie mein noch immer offenstehender Mund. Toni, darf ich dir Gabriella vorstellen? Die Worte des Küchenchefs drangen nur dumpf wie in Watte gepolstert in mein Bewusstsein ein. Ich räusperte mich, als Anton den Kopf hob und erstarrte. Seine Hände, die gerade noch mit dem Dressing in der Schüssel beschäftigt gewesen waren, hielten inne und seine Pupillen weiteten sich überrascht. 1-2 Sekunden lang herrschte dröhnende Stille, in der wir uns einfach nur anstarrten, während gleichzeitig etwas hartnäckig an meinem Herzen zupfte. Dann, als hätte jemand einen Schalter umgelegt, verzogen sich seine Brauen beinahe wütend über seine hellblauen Augen und sein Mund bildete eine harte Linie. Du. Das war alles. Du. Ein Wort so bellend ausgestoßen, dass es eher als Schimpfwort hätte durchgehen können. Ich hatte alles erwartet. Ein Kopfnicken, vielleicht sogar ein kleines, überraschtes Lächeln. Aber mit dieser Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Hallo? Erwiderte ich perplex und ärgerte mich, dass ich meine Schlagfertigkeit zu Hause gelassen hatte. Nein, nicht zu Hause. Ich war einfach völlig überrumpelt und wusste auch gar nicht, was ich mit meinen Händen machen sollte. Also ballte ich sie zu Fäusten und starrte abwartend zu ihm hoch. Keiner von uns sagte ein Wort. Till sah verwundert zwischen uns hin und her. Ihr kennt euch? Ja, antwortete ich ihm, ohne Anton aus den Augen zu lassen. Dieser hatte sich immer noch nicht gefasst. Sein Brustkorb hob und senkte sich in einem unregelmäßigen Takt und 1000 Fragen standen ihm auf die Stirn geschrieben. Von Sekunde zu Sekunde verhärteten sich seine Züge noch mehr, als würde er einfach dicht machen. Anscheinend ging Till in diesem Moment ein Licht auf, denn sein Gesicht erhellte sich und er meinte, »Ah, Annabelle hat euch schon vorgestellt.« »Nein«, sagte ich leise. »Aber ihr kennt euch?« Nun klang seine Stimme eindeutig etwas argwöhnisch. »Kann man so sagen«, antwortete Anton, ließ die Schüssel stehen, wischte sich die Hände an der Schürze ab und verschränkte die Arme vor der Brust. Noch deutlicher konnte er seine Ablehnung mir gegenüber gar nicht zeigen. »Und?«, fragte Till. »Gib uns 5 Minuten.« Anton maß mich und meine Arbeitskleidung mit einem knappen Blick und sah dann wieder zu Till. »Nein, 3 Minuten.« Ohne ein weiteres Wort legte er eine große Hand auf meinen Rücken und ich musste mich zwingen, unter der Hitze seiner Fingerspitzen mich zusammenzuzucken. Ich spürte jeden Millimeter der Berührung, selbst durch die Stoffschicht hindurch, und hatte das Gefühl, dass sich mein Brustkorb plötzlich verengte. Kommentarlos schob mich Anton in den Nebenraum, eine Art Speisekammer, wie ich mit einem kurzen Blick feststellte, und schloss die Tür hinter uns. Drinnen war es fast stockfinster, nur durch ein schmales Fenster schien ein bisschen Sonnenlicht herein und Anton machte keine Anstalten, das Licht einzuschalten. Wir waren umgeben von Getränkekisten und aufeinander gestapelten schwarzen Behältern, in denen wohl das Essen transportiert wurde. Es war kühl und eng. Seine Nähe wurde mir in dem kleinen Raum umso deutlicher bewusst. Langsam drehte ich mich zu Anton um. Wütend starrte er auf mich herab, die Kiefer aufeinandergepresst und die Gesichtsmuskeln angespannt. Dabei bemerkte ich erst jetzt, dass er sich seit unserer letzten Begegnung rasiert hatte, was ihm viel zu gut stand. Ein kleiner Leberfleck auf seiner Wange fiel mir ins Auge, seine Lippen kamen dadurch besser zur Geltung und sein Kinn wirkte noch etwas maskuliner. Kantiger, als ob man sich daran schneiden könnte. »Also?« fragte er. Wir standen so dicht beieinander, dass ich nur tief Luft holen müsste, dann wäre meine Brust gegen seine gestoßen. Die Hitze seines Körpers sprang auf mich über. Ich fühlte mich wie in einem sprudelnden Kochtopf. Also verschränkte ich die Arme, so wie er vor wenigen Augenblicken, um mich etwas abzuschirmen. Dabei streifte ich seinen Brustkorb. Die Berührung jagte einen Stromstoß durch meinen Körper und Antons Blick fing jede meiner Bewegungen mit einem Lodern auf. »Also was?« fragte ich betont langsam und wich keinen Zentimeter zurück, obwohl alles in mir danach schrie. Sollte er doch zurückweichen, wenn ihn die Nähe störte. Seine Reaktion ging mir gewaltig gegen den Strich, als hätte ich irgendetwas verbrochen. »Was machst du hier?« »Arbeiten. Und du?« »Das ist nicht witzig«, knurrte Anton jetzt und stieß abgehackt die Luft aus. Ich hob eine Augenbraue. »Nicht? Ich finde das gerade sehr witzig.« Seine Nasenflügel blähten sich auf, aber er sagte kein Wort. In seinem Kopf schien es zu rattern. Ich konnte förmlich all die unausgesprochenen Fragen hören. »Keine Ahnung, was dein Problem ist, Anton Meyer, aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin genauso überrascht, dich zu sehen wie du mich.« Anscheinend hatte ich das Falsche gesagt, denn als ich seinen Namen erwähnte, fuhr er zusammen, als hätte ich ihm einen elektrischen Schlag verpasst. »Und das soll ich dir ernsthaft abnehmen, dass das hier bloß ein Zufall ist?« Er machte eine Handbewegung zwischen uns hin und her und kam mir mit seinen Fingerspitzen gefährlich nah. Jeder Zentimeter meiner Haut begann zu kribbeln. »Was soll es denn sonst sein?« »Ganz ehrlich«, er betonte jede einzelne Silbe, als wäre ich schwer von Begriff. »Für deine Spielchen habe ich absolut keinen Nerv. Du hattest deinen Spaß. Wir haben beide herzlich darüber gelacht und jetzt kannst du wieder verschwinden.« »Was denn für Spielchen? Ich schreibe dir meinen Namen auf und ein paar Tage später stehst du in meiner Küche?« Frustriert raufte er sich die Haare, sah mich beinahe verzweifelt an. Erst jetzt bemerkte ich, wie aufgewühlt er war. Nicht nur wütend, sondern er erschien regelrecht gehetzt, als ob ich sein schlimmster Albtraum wäre. Doch darauf konnte ich in diesem Moment keine Rücksicht nehmen, denn sein gesamtes machohaftes Verhalten trieb mich dermaßen auf die Palme, dass mein Blut förmlich kochte. »Du musst ja ganz schön von dir überzeugt sein, wenn du meinst, dass ich es darauf angelegt habe, in deiner Küche zu landen«, höhnte ich mit schmalen Augen. »Du hast mir deine Nummer gegeben, die ich vor deiner Nase zerrissen habe. Und was soll das genau gewesen sein? Irgendein Trick, damit ich um die Ecke springe und jetzt Überraschung rufen kann?« »Was soll ich denn denken? Vielleicht, hey, da ist das Mädchen aus dem Flugzeug. Das ist ja ein witziger Zufall.« Enttäuscht schüttelte ich den Kopf. »Idiot«, fügte ich leise knurrend hinzu und war selbst darüber verwundert, wie leicht ich in Antons Nähe in Rage geriet. Das sah mir sonst nicht ähnlich.
Yay! Oh Mann, das war so gut vorgelesen. Ich hatte direkt wieder so Kopfkino und Film ablaufen vor meinem inneren Auge. Oh, ich will das jetzt nochmal. Vielen Dank fürs Vorlesen.
Oh, sehr, sehr gerne. Ich danke euch. Ich danke dir.
Auch vielen Dank, dass du dir heute insgesamt die Zeit genommen hast. Du bist ja, wie man gehört hat, viel beschäftigt. Deswegen umso schöner, dass es jetzt geklappt hat und du uns auch diesen Blick hinter die Kulissen ermöglicht hast.
Sehr, sehr gern. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Dann verabschieden wir uns für heute und hören uns das nächste Mal in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ihr fandet die Folge einfach unwiderstehlich? Mehr zu den Büchern und Löwe Intens gibt es in der Folgenbeschreibung, bei Instagram oder auf www.löwe-intens.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeischaut.